Heute geht in München der NSU-Prozess weiter. Verhandlungstag 51 steht auf der Tagesordnung im dortigen Oberlandesgericht. Für uns berichtet Fritz Burschel von diesem Prozess, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Fritz Burschel.
Guten Morgen, hallo.
Der Prozess in München, der soll eigentlich Antworten auf zahlreiche Fragen bringen. Stattdessen, so ist mein Gefühl, tauchen immer mehr und mehr Fragen auf. Eine davon ist die nach der Anwesenheit eines Verfassungsschutzbeamten beim 9. Mord des NSU im April 2006 in Kassel. Andreas Temme heißt der Beamte, der als V-Mann-Führer Kontakt zur rechten Szene in Kassel hatte. Das Gericht hat nun aber den Antrag der Rechtsanwälte Plevier, Dierbach und Kienzle abgelehnt, diese Thematik näher im Prozess zu beleuchten. Warum eigentlich?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist im Grunde die Themenlinie entlang derer die Hauptauseinandersetzung zwischen dem Gericht und der Nebenklage und zum Teil auch der Verteidigung stattfindet, weil die Nebenklage für sich den Anspruch erhebt, mehr wissen zu wollen als für die reine Aufklärung der Mordtaten notwendig ist. Das heißt also bei der Frage, war Andreas Temme nicht nur anwesend, sondern hat möglicherweise den Mord an Halit Yozgat in Kassel auch mitbekommen und hat irgendetwas damit zu tun als Staatsbeamter mit dieser Ermordung des Internetcafé-Inhabers. Das wollen die Nebenklagevertreter natürlich wissen und das will eigentlich jeder wissen, weil die Geschichte ist so haarsträubend. Jetzt hat am 1. Oktober, also am 41. Verhandlungstag, hatten mehrere Nebenklagevertreter den Antrag gestellt, dass Ermittlungsakten, die entstanden sind bei Ermittlungen gegen Andreas Temme, gegen diesen V-Mann-Führer des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, dass diese Akten, die da entstanden sind, beigezogen werden für das Gerichtsverfahren. Und dann hat es also knapp 4 Wochen gedauert, bis das Gericht diesen Antrag abgelehnt hat. Und zwar mit der Begründung, und da zitiere ich es jetzt mal wörtlich, die Aufklärungspflicht erfordere nicht, dass sämtliche im Zusammenhang mit Tatermittlungen entstandenen Schriftstücke beigezogen werden, solange es an konkreten Anhaltspunkten fehle, dass dort für das Verfahren relevante Informationen enthalten seien. Und das ist eigentlich wirklich eine ziemlich haarsträubende Begründung, weil diese Anhaltspunkte liegen auf dem Tisch. Der Mann muss im Internetcafé gewesen sein, als der Mord passiert ist. Und daran schließt sich die Frage an, warum ist er da ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Und dann hat er kurze Zeit nach der Ermordung mit einem seiner V-Leute, also mit einem Menschen aus der Nazi-Szene telefoniert. Und das Gericht sagt, ja, das sei noch überhaupt kein Hinweis auf irgendwas, weil es gehöre zu seinen normalen Tätigkeiten, den Kontakt mit diesen V-Leuten zu halten. Also die Begründung ist sehr schwach und eigentlich haarsträubend, weil natürlich die Nebenklage den Anspruch erhebt, dass es mehr zu klären gibt als nur die reinen Mordtaten, sondern dass die Hinterbliebenen der Ermordeten zum Beispiel einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, inwieweit möglicherweise staatliche Stellen und Ermittlungsbehörden in irgendwelche Geschichten involviert sind einerseits oder wo Pannen und Fehler unterlaufen sind. Und das Gericht scheint sich hier deutlich eher auf die Seite der Bundesanwaltschaft zu schlagen, die sagt, alles, was nicht mit den unmittelbaren Taten zu tun hat, hat im Gericht nichts verloren. Und entlang dieser, das ist die zentrale Auseinandersetzung im Gerichtssaal. Und das müssen wir uns immer sehr genau anschauen, was da passiert.
In der nächsten Zeit werden im Prozess Rechtsradikale eine größere Rolle spielen, also Rechtsradikale, welche nicht auf der Anklagebank sitzen. Wer wird da in München in diesem Zusammenhang erscheinen und was erwartet man sich davon?
Also in den nächsten Wochen ist es eine illustre Liste von Leuten, die zum Teil sehr bekannt sind. Da ist Tino Brandt, der berühmte V-Mann aus Thüringen, der den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut hat und über Jahre in der Szene auch als V-Mann für den Verfassungsschutz Thüringen tätig war. Aber auch andere Namen, die einem schon so ein bisschen geläufig sind, Mandy Struck und so weiter, sind dabei. Die werden in diesem Monat vernommen werden. Ob diese Woche schon Leute aus der Szene da sind, kann ich nur vermuten. Es sind also 3 Leute geladen für Mittwoch und Donnerstag, die zu den persönlichen Verhältnissen der Angeklagten etwas sagen sollen. Ob das jetzt Leute aus der Szene sind, das müssen wir abwarten. Das kann ich jetzt so aus dem Stand nicht sagen. Aber möglicherweise geht schon diese Woche quasi das Defilé, möchte ich mal sagen, der Nazi-Zeugen los. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Sehr spannend kann auch werden die Vernehmung morgen des leitenden Polizeidirektors Menzel von der PI in Saalfeld. Der hat im Grunde genommen die Gesamtermittlungsführung in Eisenach gehabt am 4. November 2011, also damals, als das Wohnmobil mit Böhnhardt und Mundlos in Flammen aufging und die beiden Toten darin gefunden wurden. Da gibt es ja auch, eigentlich ähnlich wie im Fall Temme, sehr viele sehr merkwürdige Details, die zu ergründen wahrscheinlich noch viel Zeit beanspruchen wird. Und möglicherweise kann dieser Polizeidirektor darauf schon die eine oder andere Antwort geben, beziehungsweise zumindest kann man ihn mit der einen oder anderen Frage traktieren, was hoffentlich die Nebenklage tun wird. Viele werden mitgekriegt haben, gestern Abend war ja auf N24, was jetzt ja nicht unbedingt Qualitätsmedium ist, ein spektakulärer Fernsehbeitrag über die angezweifelte Selbstmordthese, also die These, dass Mundlos und Böhnhardt sich nicht selber erschossen haben, sondern dass da eine dritte Person war, die sie erschossen hat. Dafür gibt es in der Tat einige ziemlich haarsträubende Hinweise, aber mit anderen Worten, dieser Ermittlungsführer, der für morgen auf der Agenda steht, könnte sehr interessant sein auch. Und natürlich, und das ist mir eigentlich immer eine Herzensangelegenheit, heute sind Angehörige Gamze Kubatschek und Elif Kubatschek zum Beispiel als Zeuginnen geladen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Moment des Gerichtsverfahrens, dass diese über viele, viele Jahre gedemütigten Menschen dort die Möglichkeit haben, auszusagen und ihr Erleben, ihre Not dort zu schildern. Also auch das ist diese Woche ein wichtiger Punkt, Fall Kubatschek.
Angenommen jetzt diese N24-Berichterstattung, die ist vielleicht richtig und es gibt tatsächlich diesen dritten Mann da im Wohnmobil. Welchen Einfluss hätte das auf den Prozess? Also es ist ja der Strafprozess, es geht ja um die Morde, die das NSU begangen hat und jetzt gar nicht mal um das Ende des NSU.
Ja, also Shanghai, das ist eine der schwierigsten Fragen, weil in dem Augenblick, wo man anfängt, sich auf Spekulationen einzulassen, ist man ein bisschen im Wald. Der Punkt ist der Selbstmord ist mit einer Pump, das ist nachgewiesen, mit einer Pumpgun vollzogen worden. Also der eine soll den anderen erst erschossen haben und anschließend sich selber mit einer Pumpgun. Und das ist ein Repetiergewehr. Das heißt also, beim Durchladen wird eine Patrone in den Lauf geschoben. Die wird abgefeuert und wenn dann wieder durchgeladen wird, fällt die leere Hülse raus und die nächste Patrone wird in den Lauf geschoben. Jetzt ist es allerdings so, dass es zwei ausgeworfene Patronen gibt in diesem Wohnmobil, die zu diesem Pumpgun gehören. Das würde aber bedeuten, dass einer der Täter, beziehungsweise derjenige, der übrig war und sich dann selbst erschossen hat, nochmal repetiert hat, nachdem er schon tot war. Und das ist schwer nachvollziehbar. Also das ist so diese These, anhand derer natürlich wahnsinnig viele Spekulationen losgehen können. Dann die Frage, stimmt das, was die da gefunden haben, dass da ein litauischer Gewaltverbrecher irgendwie DNA-Spuren hinterlassen hat? Also wenn wir das alles verfolgen, dann sind wir in einem internationalen Agenten und organisierten Kriminalitätsthriller. Und Tatsache ist aber, wenn die Selbstmordthese nicht stimmt, dann stimmt mit dem ganzen Fall natürlich etwas nicht. Und dann sind wir wieder zurück. Wer agierte da? Wer wusste was? Wer wusste, dass die da waren? Wer könnte die erschossen haben? Wer hat ein Interesse daran? Und man kann nur sagen, ein Vertuschungsinteresse gab es natürlich auch von staatlicher Seite. Also insofern, ja, Spekulationen ohne Ende und da wird es dann richtig schwierig.
Soweit der Zwischenbericht zur bevorstehenden Verhandlungswoche am Oberlandesgericht in München vom NSU-Prozess berichtet für uns Fritz Bruschel. Vielen Dank dafür. Wir hören uns sicherlich am Ende der Woche nochmal wieder.